Attention.
Das?
Mal, geht's dir das aus? Geht's dir das aus?
Oh, nein, um Gottes Willen!
Mein Gott,
um Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Ist Olympia fast daily. Die Extravaganza von sportradio360.de zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang in Südkorea eben.
Ja, Pele haben wir noch nicht gesehen. Wo ist Pele?
Vierfacher Tulop, dreifacher Schussfehler, doppelter Einfädler, kümmert uns alles nicht. Olympia entscheidet sich schließlich nicht auf der Piste, sondern im Pressezentrum und vor allem vor der Glotze.
11 seconds, you've got 10 seconds.
Olympia Fast Daily. Jetzt.
Ah, ist das großartig. Wir haben Heiko Olderb aufgespürt. Ich habe ein bisschen an uns gezweifelt, aber er hat sich doch wieder zu erkennen gegeben. Heiko, möchtest du uns erzählen, wo du bist? Ich denke ja.
Aber natürlich. Schönen Gruß aus Braunlage. Als Norddeutscher war ich ja geradezu verpflichtet, mein Sohn hier ins Mekka des norddeutschen Skisports zu bringen, eine Woche nachdem Arne Pfeiffer, wir sind durch Clausthal-Zellerfeld auch gefahren, hier auf Clausthal-Zellerfeld, ja, Olympiasieger wurde, da war doch klar, wo wir dieses Wochenende hinbussen ist. Also wir wären natürlich gerne auch nach Garmisch-Partenkirchen gefahren und hätten mal bei Familie Dahlmeier an die Tür geklopft, aber das ist aus Hamburg halt ein bisschen weiter. Und deshalb haben wir gesagt, komm, 3 Stunden nehmen wir auf uns, und um mal in die Heimat von Arne Pfeiffer zu fahren.
Braunlage ist du warst ja in Obertauern. Vom Skigebiet her nicht vergleichbar, vermute ich.
Ja, natürlich nicht. Also ich meine,
was ist Braunlage?
Das weiß man ja. Hier gibt es den Wurmberg, das ist das Norddeutschlands größte Skigebiet. Das sind hier 13 Kilometer, da lachen alle zu Recht auch. Aber andererseits musst du nicht 10 Stunden im Auto sitzen bis nach Obertauern, sondern fährst maximal 3. Und es ist ein kleines, schnuckliges Städtchen hier. Die haben hier einen Eishockeyverein, die haben hier ganz, ganz viel Rodelbahn und natürlich heute, also wir haben sogar eine Gondel hier, was ich allerdings dachte, ist ein bisschen weniger, ist das lange Anstehen. Wir standen tatsächlich 1 Stunde und 45 Minuten an, nur um in die Gondel reinzukommen. Und dann fährst du da hoch auf 971 Meter, siehst noch den Brocken, das war ja früher, als die Grenze noch war, war das ja Ostzeiten, das ist der höchste Berg im Harz mit 1142 Metern. Und dann fährst du da runter und teilst dir dann ab der Mitte aber, also ab der Mittelstation, teilst du dir halt nicht nur mit Snowboardern die Piste, sondern auch mit Rodlern. Und hier sind ganz, ganz viele Familien derzeit unterwegs. Das war sicherlich auch ein Problem, warum wir so lange anstehen mussten. Ungefähr gefühlt 50% der Leute, die hier mit der Gondel rauf wollten, hatten Schlitten dabei. Das kann nur an Johannes Ludwig, Tobias Ahl, Tobias Wendel und Nathalie Geisenberger liegen. Also ganz klar Rodeln. Selbst in Norddeutschland, Jens, total in. Also ne, ich fordere nicht nur in Winterberg, haben wir ja schon eine Bahn am Königssee in Altenburg und in Oberhofen. Nein, wir brauchen auch eine im Harz hier noch, eine richtige.
Ja? Ich würde es ja so großartig finden, wenn tatsächlich irgendjemand da unterwegs ist mit einem Original, muss nicht original sein, aber mit einem Rodelanzug. Das wär's doch. Dann die Skipiste, ja. Windschnittig.
Ich bin ja auch nicht der Einzige von der Sportradio 360 Crew.
Nein.
Sondern gestern, kaum, dass wir in Braunlage ankommen, checke ich natürlich Facebook, was sehe ich? Lars Marendorf hat auch schon gepostet. Seine Schwiegereltern kommen wohl aus Thale, das ist hier in der Nähe, der war auch gestern und heute hier. Aber der ist ja Snowboarder.
Ja, Lars war doch verletzt. Ich weiß gar nicht, was Lars gehabt hat. Ich meine, der hat ja auch die Achillessehne. Irgendwas war da doch mit einer Operation.
Lars hatte doch, der hatte, wie sagt man, wenn was Yao Ming auch hatte. Also wenn der Fuß bricht aufgrund von zu
Mittelfußbruch,
meine ich.
Mittelfußbruch.
Mittelfuß.
Manuel Neuer.
Ja, irgendwie sowas. Das war aber vergangenes Jahr schon.
Ah,
ja,
okay.
Ganz großen. Yao Ming, Manuel Neuer und Lars Mahn.
Erwischt leider wirklich nur die Allergrößten.
Ich hatte ihn ja gefragt, ob er Skifahrer ist oder Snowboarder. Er sagt Snowboarder. Ich sage, ach Mensch, die ollen Snowboarder. Deshalb hat er ja vorhin auf Twitter geschrieben, jetzt sind Snowboarder auch noch besser als die Skifahrer, in Anlehnung an Frau Ledecka oder wie sie heißt, die Tschechin. Das war wirklich eine sensationelle Geschichte.
Ja, wir werden
die da heute den Super-G gewonnen hat.
Also wir werden dann auch noch mit Johannes in Pyeongchang sprechen, der war ja dort. Aber es ist tatsächlich so, dass ich du musst dir das Folgende vorstellen. Ich schaue mir das im Real Life im Eurosport Player an und normalerweise nach Nummer 20 ist Schluss und denk mir, ich schreibe jetzt dem Ernst Hausleitner was, der hat das kommentiert für den ORF. Ich habe es nicht im ORF gesehen, naturgemäß, weil ich jetzt wieder in Deutschland bin. Und schreibe ihm, ich brauche jetzt irgendwas zur Anna und checke aber sicherheitshalber. Ich weiß nicht warum, aus einem Impuls heraus das Ergebnis und sehe dann plötzlich Nummer 26 ist Erster geworden in der offiziellen App von Pyeongchang. Ich habe mich gar nicht ausgekannt. Also ganz, ganz irgendwie ja. lässige Geschichte. Es wäre natürlich auch für die Anna Veit lässig gewesen, aber gute Geschichte.
Jens, seit der Geschichte kann ich auch mich über ein Biathlon-Gold von Frau Dahlmeier nicht mehr freuen. Ich möchte, dass sie jetzt im Skeleton-Antritt oder im Eiskunstlauf im Einzel oder Andreas Wellinger, der bitte nicht noch eine Medaille. Wir wissen, dass du Skispringen kannst, das ist klar. Mach jetzt Biathlon oder mach Rennrodeln oder Curling. Also, ne, ich meine, alles andere kann ich mich nicht mehr so richtig drüber freuen, nach der Geschichte mit der Frau Ledetschka jetzt.
Ja, es ist Wahnsinn. Und apropos Skeleton, da wurde uns ja angekündigt, Gold und Silber für die deutschen Damen. Jetzt ist es nur Silber, nur unter Anführungszeichen Silber geworden. Zwei Britinnen, Platz 1 und 3. Heiko, ich habe gleich wenig gesehen wie du. Ich habe nur das Ergebnis gesehen. Ich glaube, die Österreicherin Frau Flock hat vor dem letzten Lauf geführt und hat sich dann aber komplett versaubeutelt auf Platz 4. Das kennen wir von irgendwoher. Aber jetzt muss ich mich ein kleines bisschen wieder zurücknehmen.
Wen meinst du? Wen meinst du mit Herr Sauberl auf Platz 4? Felix Loch, der wurde Fünfter.
Ja, ich weiß, aber die Österreicherin Janine Flock heißt sie, glaube ich, ist von 1 auf 4 im letzten Lauf heute.
Nee, weil du gerade sagtest, das kennen wir von irgendwo.
Ja, also von 1 vorm letzten Lauf raus aus den Medaillenrängen. Das meinte ich gewissermaßen.
Ja, ja. Aber ich hatte nur gehört, dass einer von unserer sehr netten 12 Hörer hatte uns ja darauf hingewiesen, dass wir neulich bei unserer spontanen Medaillenchancen-Erwähnung, zu Recht natürlich die Skeletonis vergessen hatten. Und das, ich wusste den Namen natürlich nicht, da bin ich auch ehrlich, aber ich wusste, dass sie schon einige Weltcuprennen gewonnen hat und sie war sogar Weltmeisterin und Weltcup-Gesamtsiegerin, die Jacqueline Löhling. Die führte nach der Halbzeit und da hieß es noch, ja, eventuell sind sogar 3 Medaillen drin, die anderen waren, glaube ich, 4. und 5. Aber ich kenne mich mit dem Sport zu wenig aus, als dass ich jetzt sage, das ist eine Enttäuschung, wenn die Weltmeisterin und Weltcup-Gesamtsiegerin da jetzt nur Zweite wird. Keine Ahnung. Also nein, so weit gehe ich nicht, weil ich habe den Namen bis vor 2 Tagen oder bis gestern noch nie gehört. Und deshalb will ich mich jetzt hier nicht als Skeleton-Experte geben. Und von daher, ja, ich habe es zur Kenntnis genommen, auch den letzten Sprung. Da stand ich gerade wieder an, eine Stunde da an der Gondel. Dann haben wir nämlich den Fehler gemacht, einmal komplett ins Tal runterzufahren, dann stand es da wieder und dann denke ich, Mensch, der Wellinger muss jetzt auch irgendwo dran sein und irgendwann. Und dann hörte ich nur, da sein zweiter Sprung war voll sensationell. Ich weiß gar nicht, wo er war, auf dem ersten oder nach dem ersten.
War Dritter. Sprung. Dritter nach dem ersten Durchgang. Daher, ja. Dritter nach dem ersten Durchgang, okay. Hat dann, und da muss ich, ich habe es auf Eurosport auch gesehen.
Und dann, also deshalb haben wir halt zwei Silbermedaillen heute. Ich hatte so ein bisschen... Also von den Skilangläufern ist auch erstaunlich, wie schnell das geht. Ne? Von Salt Lake City damals, da haben wir einiges an Gold geholt. Jetzt zu Erwartungshaltungen, ja, vielleicht ist in der Frauenstaffel eine Bronze drin. Und der Peter Schlickenrieder sagte das auch in der ARD, hat heute Morgen noch schnell gehört, das ist wohl die einzige realistische Chance, worauf sich auch das Team so ein bisschen fokussiert hatte. Und das habe ich gesehen, dass sie Sechste wurden. Aber wie gesagt, ich habe nichts gesehen, kann ich sagen, ob das jetzt eine Enttäuschung ist oder nicht. Aber ja, da, also Skilanglauf sind wir... innerhalb von 15 Jahren, ich weiß nicht, waren wir jetzt in Turin noch gut dabei, komplett, also ja.
Ja, gut, das
komplett
waren,
raus. Also,
ich meine, die großen Axel.
Mehr erwarten kann.
Ja, die großen Axel Teichmann-Zeiten.
Tobi Angerer, ne?
Ja, das war aber bis 2010, meine ich, dass da noch was war.
Ja, also so, 2010 hatte, ich glaube, Teichmann am letzten Tag noch Silber oder Bronze gewonnen und sogar noch die Chance auf Gold gehabt, ja. Aber seitdem ist nichts mehr. Aber ist vielleicht auch, ist nach Vancouver nicht auch Jochen Behle weg? Ich glaube, der hat damals viel gemacht.
Also,
einen großen Einfluss gehabt.
Ja, es ist ein überragendes Stichwort, das du mir gibst, Heiko. Aber Jochen Behle hat auf Eurosport gesagt, dass Platz 6 keinesfalls eine Enttäuschung ist. Ich habe das Rennen tatsächlich bis zur Gänze gesehen und ich fand es dann erstaunlich, dass die Norwegerinnen, die haben sich ein bisschen verpokert mit der zweiten Läuferin, schon wieder vergessen, wie sie heißt, aber Jakobsen, glaube ich, aber die hat einen großen Rückstand gehabt, haben die Norwegerinnen gewonnen. Wir gehen mal ganz kurz nach Pyeongchang zu Johannes und zu Saskia und machen dann mit Heiko weiter. Ja, Ja, und in Pyeongchang hat sich Johannes Knuth wieder ein paar Minuten Zeit genommen. Johannes, fantastisch. Aber wo fantastisch, was für ein Super-G der Damen. Selten gesehen, die knappen Abstände. Aber ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, am Ende gab es nur Verlierer. Mit Ausnahme von der Ledezka natürlich. Aber klar, Anna Veit denkt sich, puh, unglaublich, ich bin Olympiasiegerin, eine Hundertstel. Lara Gut musste davor schon getröstet werden, hat geweint. Lindsay Vonn musste getröstet werden. Tina Weirater hat gedacht, sie ist Olympiasiegerin, dann kommt die Veit um die Ecke. Der Sofia Gottscher muss ich denken, wenn ich den runterbringe, gewinne ich das Ding. Also hast du überhaupt Gewinnerinnen ausmachen können an diesem Samstag in Pyeongchang?
Ja, ich glaube, die wirklich am zufriedensten waren heute, waren die Zuschauer zumindest, alle, die neutral zugeschaut haben und wirklich ein großartiges Skirennen zu sehen bekommen haben. Es war auch insofern wirklich toll, dass diesmal oder einfach irgendwo angemessen und würdig für den Wettkampf, dass die Tribüne, die da im Ziel ist und die ja angeblich rund insgesamt sollen da 7000 Leute Platz haben oder auch dann im Drumherum, wie das zahltechnisch gehen soll, weiß ich ganz nicht, aber die war jetzt heute fast komplett ausgelastet, sicherlich einerseits wegen Lindsay Vonn, ganz klar, das hat man schon gemerkt, dass viele Amerikaner da sind, aber dann auch, sind hier gerade Neujahrsferien, gestern war, glaube ich, der offizielle Jahreswechsel, da haben dann auch viele frei gehabt und es war Samstag, also das war wirklich und es war super Wetter, also es hat wirklich einfach Spaß gemacht und es war ein toller Wettkampf, einer, die andere dann doch wieder überboten hat und ja, sicherlich richtig. Viele Enttäuschungen. Sicherlich auch, weil es so unfassbar eng war. Also ganz, ganz eng vorne und jeder so ein bisschen mit sich gehadert hat, weil der Kurs so schwer war, dass es brutal schwierig war, ohne Fehler durchzukommen oder nahezu ohne Fehler. Jeder hat dann doch irgendwie einen eingebaut, gewonnen ganz unten im Ziel, ohne den sie sicherlich, ich sag mal, ganz, ganz nah an die Goldmedaille zumindest angekommen wäre, wenn sie da nicht in der Schikane irgendwo in den Tiefschnee abbiegt. Aber das gehört ja auch dazu, dass man das dann einschätzt, beziehungsweise das ist dann halt das Blöde, wenn man, sie ist ja tatsächlich Nummer 10 der Weltrangliste, sie hat sich in der Saison ja sehr geschont, alles um bei Olympia fit zu sein und ist dann doch ein bisschen zurückgefallen in der Wertung, man konnte dann nur noch, glaube ich, ist ihr nur noch die 1 übrig geblieben und das ist natürlich im Super-G eher suboptimal. Ist sehr gut gefahren, aber ja, hat er nicht gereicht. Und dann hatte jeder seinen Stützer drin. Gottscher mit dem Sprung, die war unfassbar gut unterwegs. Lara Gut hat kurz vor dem Ziel, beim Zielsprung quasi Schanzenrekord aufgestellt. Nur das ist natürlich dann sehr spektakulär, aber nicht schnell, wenn man lange in der Luft ist. Und ja, Tina Weirater ist eigentlich sehr sauber gefahren und konnte das dann auch nicht so richtig glauben, weil Anna Veit oben einen Fehler hatte und dann unten sehr viel riskiert hat. Und ja, das ist natürlich, dann hat man schon gemerkt, dass Esa Ledezka dann mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung ihr das noch wegschnappt, das ist natürlich schon sehr bitter und hat man schon gemerkt, sie war da wirklich hin und her gerissen, aber sie hat dann auch schon gesagt, und das hat man ja auch abgenommen, dass diese Silbermedaille überhaupt eine Medaille nach dieser Leidensgeschichte mit dem Totalschaden, wo dann auch alle geraunt haben, dass das wahrscheinlich oder vielleicht gar nichts mehr wird mit dem Skifahren überhaupt oder zumindest auf diesem Niveau, das ist dann doch schon sehr, sehr beachtlich und war einfach natürlich dann, als Frau Ledezka da durchs Ziel gerauscht ist, das war, hat man wirklich gemerkt, da ist ein ganzer Zielraum, war völlig ungläubig und konnte das gar nicht so richtig fassen, aber das hat irgendwie auch war eine schöne Abwechslung zu den bisherigen Wettkämpfen, die jetzt mal mit Ausnahme von Frau Schiffrin gestern aber ja eigentlich recht erwartungsgemäß oder standesgemäß auch zu Ende gegangen sind, was ja auch gut und irgendwo berechtigt ist, weil die Athleten, die da oben stehen, haben so viel Arbeit reingesteckt und dass das auch irgendwie ihre Saison dann abrundet, aber diese Außenseitergeschichten, dass alle da wirklich riskieren und das dann halt einem einmal dieser Lauf gelingt, dann das macht es irgendwie auch aus und Esa Ledezka ist natürlich auch eine Wahnsinnsgeschichte als Skifahrende Snowboarderin oder Snowboardende Skifahrerin, wobei auch dann Tina Weirater gesagt hat, das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie ganz vorne reinfährt und das natürlich dann im Olympischen Super-G Club, das war schon sehr lustig und war auch eine sehr lustige Pressekonferenz im Nachhinein, das könnt ihr dann alle morgen schön in Ruhe nachlesen in diversen, in der internationalen Presse, weil ich glaube, so viel Auflauf für eine Siegerin eines alpinen Rennens habe ich hier bisher noch nicht gesehen. Da waren wirklich 3, 4, 5 Dutzend insgesamt das ganze Pressezentrum voll und dann nochmal Dutzende Journalisten, die sie da verhört haben später. Das war natürlich, glaube ich, schon so eine der Geschichten bislang dieser Spiele.
Wir haben es ja gestern schon angesprochen, Johannes, die Olympischen Spiele, die zehren ein klein wenig an mir und sie zehren insofern, als dass ich heute fast Sympathien für Thomas Bach entwickelt hätte. Nämlich wir nehmen Anna Fight gestanden ist und ihr eigentlich gratuliert hat zum Olympiasieg, bevor die Ledezka runtergefahren ist. Natürlich auch der unvermeidliche Dr. Peter Schröcksnadel, der Präsident, ist er Doktor überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls der Schröcksnadel, ÖSV-Präsident, der, das war eine sehr, sehr nette, lange Umarmung, fand ich. Also die scheinen sich wieder gut zu verstehen, das war nicht immer so. Aber nochmal zurück zum Bach. Ich beurteile sein Wirken sehr, sehr kritisch. Du natürlich auch, wer die Süddeutsche Zeitung liest, der, ja, dem bleibt das nicht verborgen. Wie ist es denn mit Thomas Bach in Pyeongchang 2018?
Ja, Thomas Bach, der arbeitet letztlich routiniert sein Protokoll ab. Ich will ihm da auch gar nicht unterstellen, dass er da nicht eine ehrliche Absicht verfolgt, dass ihm das wirklich was bedeutet, sich mit den Athleten zu sehen. Er war ja auch selbst Sportler, Athletensprecher und aktiver Olympiasieger. Aber letztlich muss man solche Dinge immer im Kontext sehen und die sehen vielleicht auch manche Athleten und manche Zuschauer und Sportler nicht. Aber der Kontext ist immer der, dass das IOC sich in den letzten Jahren nicht gerade dadurch ausgezeichnet hat, dass sie übermäßig sich für die Athleten eingesetzt haben, sondern der Athlet ist letztlich, man sieht es an sehr, sehr vielen Beispielen, auch jetzt hier wieder Staffage und ist einen schönen, ja, letztlich Dienstleister, der dem IOC die schönen Bilder zurechtstellt, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, ist der Athlet an sich oder auch sind die Sportler eigentlich zweitrangig bis drittrangig. Wir sehen das ja schön an dem nord-südkoreanischen Eishockey-Team, was ja an sich irgendwo eine nette Idee ist, aber wenn man sich das mal ein bisschen näher überlegt, ich meine, hier wird einfach in einen Wettkampf eingegriffen, das ist eine Mannschaft, die sich 4 Jahre lang auf dieses Turnier vorbereitet hat, Südkorea, die einfach mal für ein vermeintlich größeres Ziel geopfert werden, da werden Spieler reingepflanzt und wenn man sich ein bisschen auskennt mit der asiatischen Kultur, wie das über das Kollektiv läuft, auch in so einem Team, dann sind das eben nicht nur 3 bis 4, 5 oder auch 10 Spieler, die da einfach mal integriert werden, das ist ein tiefgreifender Einschnitt, das ist mal das eine und das zweite ist, dass einfach mal sich diesen Spielern gesagt wird, naja, was ihr 4 Jahre lang für euch geackert habt, das ist schön und gut, aber das ist jetzt egal, das ist für unser größeres Ziel wichtig und dieses größere Ziel, vermeintlich größere Ziel, diese politische Friedensmission, die hier spielen, das ist ja auch letztlich nichts anderes als ein gigantischer Irrtum. Nordkorea ist schon der Gewinner dieser Olympischen Spiele, indem sie diese Bühne, die ihnen hier geboten wird, völlig spielen, völlig gut benutzen und dafür auch überhaupt keine Gegenleistung erbringen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass Südkoreas Präsident unfassbar innenpolitisch unter Druck ist und quasi alles versucht, um Nordkorea an den Verhandlungstisch zu bekommen. Da wird alles für getan. Da ist natürlich auch dann auch von der Seite wieder ein großes Interesse da. Aber wenn man mal überlegt und weiß, wie es in Nordkorea zugeht, das kann man in jeder unabhängigen Publikation nachlesen, dass es sich hier um das schlimmste Regime weltweit handelt, dann ist es doch höchst bedenklich, dass einfach völlig vorbehaltslos diese Bühne geboten wird und ja, da dadurch alles im Kleinen weggewischt wird und ich glaube, das sind so Sachen, an denen man eigentlich sieht, dass die Sportler Staffage sind und letztlich, wenn es hart auf hart kommt, da ganz andere Interessen in Rollen spielen. Wir müssen uns auch mal überlegen, was passiert eigentlich mit den nordkoreanischen Spielern, wenn die zurückkommen, wenn die jetzt in der Land kommen, die verlieren 0-8, 0-5, die kriegen einen drauf. Was passiert mit denen? Es ist nach unseren rationalen Gefühl und Umgangsweisen ist das alles kein Problem, man weiß auch nicht, was da letztlich mit dem passiert. Wir wissen es auch nicht von Sportlern, die früher irgendwie nach Niederlagen ins Land gekommen sind. Das ist ja völlig ungreifbar und wir können es auch rational überhaupt nicht erfassen, was das möglicherweise noch für Konsequenzen nach sich ziehen kann, mal ganz abgesehen davon, dass ich stark bezweifle, dieses Friedenstauwetter, das jetzt angeblich herrscht, von nachhaltiger Kultur ist. Aber das sind alles so Aspekte, wenn man sich das mal überlegt, was hier eigentlich gerade abgeht, dann ist es schön, dass er Bach ein paar Hände schüttelt. Aber die wahren Beweggründe sind doch andere und da erscheint das alles dann schon doch in einem bisschen anderen Licht.
Fliegender Wechsel. Danke, Johannes. Wir gehen weiter zu Saskia. Und Saskia, die deutschen Damen heute ohne Medaille im Massenstart. Laura Dahlmann hat sehr, sehr müde gewirkt und mein Sohn fragt mich dann, was heißt das jetzt? Wird sie denn zum Beispiel in der Mixed-Staffel starten? Was war los, Saskia, im Rennen? Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung. Was war los im Rennen und wie schaut das aus mit den mittel- bis kurzfristigen Plänen von Laura Dahlmeier?
Ich glaube, dass heute vor allem zwei Sachen zusammengekommen sind, die dann auch von den Beteiligten in der Mixzone so angesprochen wurden. Einmal natürlich die Laufform, dass die irgendwie nicht gestimmt hat, dass die Deutschen da schon ziemlich angeschlagen gewirkt haben, ist auf jeden Fall der Fall. Wir haben Laura Dahmer jetzt mit zwei Fehlern, Thierry Eckhoff die Bronze gewinnt und Laura Dahmer die 16. wird. Da lässt sich schon erkennen, dass irgendwie auf der Loipe was nicht gestimmt hat. Und sie hat dann auch selber später gesagt, dass das Wachsteam heute sich wahrscheinlich nicht den richtigen Wachs ausgesucht hat, was ja auch dafür sprechen würde, dass alle vier Deutschen im Prinzip läuferisch jetzt nicht unbedingt überzeugen konnten. Ansonsten kann man, glaube ich, die unheimliche Frau Kusmina als Überschrift für diesen Massenstart wählen. Sie hat hier wieder die im Prinzip vier Rennen, viermal die beste Laufzeit, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Also die ersten beiden war es auf jeden Fall der Fall. Das ist eine Kontinuität, die selbst im Weltcup, in der immer die ersten vier Rennen hintereinander, kommt selten vor. Und ansonsten, was die Mixstaffel angeht, ich glaube, und das sagt auch der Bundestrainer immer wieder, dass Laura Dahmer ein sehr gutes Körpergefühl hat und sich selbst sehr gut einschätzen kann und weiß, wo liegen ihre Kräfte. Natürlich, wenn sie die Chance hat, noch eine Goldmedaille zu holen oder generell eine Medaille, glaube ich, wird sie die auch ergreifen. Andererseits glaube ich auch, dass sie ein Teamplayer ist und wenn sie dann merkt, dass es ihr deutlich schlecht geht, dann würde sie es auch ansprechen. Also ich glaube schon, dass sie das tun würde und ansonsten muss man sehen, also aus Trainersicht, einer zweifachen Olympiasiegerin und einer Bronzemedaillengewinnerin, die Mixstaffel zu verwehren, kann man glaube ich nicht rechtfertigen. Also ich denke, sie haben jetzt auch zwei Tage zur Erholung und ehrlich gesagt in der Mixstaffel Nationen mit so viel guten Athleten, trotz der Ergebnisse jetzt heute, in der Masse gibt es dann auch nicht die da ganz vorne, die Medaillen einem streitig machen können. Wäre jetzt mal meine gewagte These.
Biathlon generell, man muss ein kleines Zwischenfazit ziehen. Saskia, wie schaut das denn aus in deinen Worten?
Die Biathlon-Wettbewerbe sind ja neben dem ganzen Laura Dahlmeier-Erfolgen vor allem auch Wettbewerbe der großen Überraschung, würde ich jetzt mal behaupten. Natürlich Hanna Öberg, die den Einzel gewonnen hat, die Schwedin, 22-jährige Schwedin, ihr erstes Podium überhaupt. Ja, das war natürlich steht stellvertretend für die ganzen Überraschungen, die es bisher gegeben hat. Dominik Landertinger kann da sicherlich auch gelten, der Österreicher, der irgendwie im September noch einen Bandscheibenvorfall hatte, wenn ich das richtig verstanden habe, und sich die ganze Saison über ein bisschen abgequält hat und jetzt Dritter geworden ist im Einzel, ist auf jeden Fall auch eine Überraschung. Und dann hatten wir diverse Podiumsplatzierungen, also Kaiser Meckerein, die diesen Weltcup anführt, hat bisher überhaupt noch keine Rolle gespielt. Auch Nadia Domracheva hat sehr viele Fehlschüsse gehabt, die sonst eigentlich auch immer sehr beständig ist. Die einzige, die tatsächlich ihren Ruf erfüllt, immer da zu sein, wenn große Ereignisse anstehen, ist Anastasia Kusmina, die jetzt zweimal Silber gewonnen hat und auch die ganze Saison über eigentlich schon relativ, nicht nur relativ, sondern sehr dominant war. Und das kann man, glaube ich, jetzt auch mal feststellen, neben dem den Dahlmeier-Medaillen.
Ja. So, wir sind wieder zurück bei Heiko. Im Harz, in Braunlage, hört sich...
Im Herz des Harz.
Im Herz des Harz.
Das Herz des Harz.
Das macht mir ein bisschen Angst. Aber okay, das Herz des Harz, das ist der Heiko, dort ist der Heiko mit Ryan. Wie hat sich denn Ryan jetzt auf diesen Pisten geschlagen bei so viel Ablenkung, möchte ich sagen? In Obertauern, okay, auch viele Menschen, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ihr wart, ging es eigentlich ganz gut.
Das ging ganz gut und er sagte auch, das hat ihm am meisten Spaß gemacht, als wir den letzten Tag nochmal gefahren sind zusammen. Hm. Und deshalb, da ist meine Frau dann ja auch so ein bisschen emotional, weil ich ihr so gedacht habe, oh, ich habe jetzt, als wir die vergangenen Tage auch in Hamburg richtig schönes Winterwetter hatten, dachte ich irgendwie, bei NDR 2 oder so sagten sie dann auch übrigens Wurmberg, Harz und ne, guckt mal die Bilder und so. Und das sah ganz, ganz nett aus. Und ich war schon mal im Erzgebirge, das ist ja auch irgendwie, also wenn man die Alpen gewohnt ist, ist das ja alles nichts. Und wir haben ja in Boston auch eine Stunde außerhalb, Wachusett nennt sich das, das sind 650 Meter. Das ist schön für Ryan, für mich ist das nichts, aber wer bin ich denn als Vater zu sagen, nee, da fahre ich mit dir nicht hin,
na wenn klar, er
mit
mir hin möchte. Komm, ist doch super.
So genauso ist es halt hier. Also du fährst 3 Stunden von Hamburg, ich nehme auch fest an, dass es hier von André Vogt, der Hausberg, weil also Wolfsburg ist wirklich ein Katzensprung. Das Interessante war gestern Abend, als wir dann ankamen am Freitag und gleich hier Ski und alles ausgeliehen haben, da hörte man schon Icke Atze Wiese, dachte ich, aha, also die Berliner sind auch hier, dann haben wir da, vor mir stand sogar ein Däne, mit dem habe ich mich über Skifahren unterhalten, er sagte ganz stolz, ja, wir haben 175 Meter Berg in Dänemark, das ist alles. Aber für die ist natürlich auch der Harz, das in Anführungsstrichen dichteste, es sei denn, die fahren hoch nach Schweden oder Norwegen, ne? Aber wenn die nach Deutschland fahren, also das Einzugsgebiet hier ist schon erstaunlich, Leipziger Kennzeichen gesehen, Hannover natürlich, einige Holländer habe ich gehört und ganz, ganz viele aus Schleswig-Holstein, also nicht nur wir aus Lübeck hier, sondern Kieler Kennzeichen gesehen, Ostholstein, Schleswiger Kennzeichen, also schon Wahnsinn, denen geht es wahrscheinlich genauso wie uns. Die wollten halt so ein bisschen, halt nicht 10 Stunden fahren. Macht ja auch keinen Sinn für ein Wochenende in die Alpen, sondern haben gesagt, okay, machen wir es mal hier. Und Ryan war jetzt das erste Mal nach 6 Wochen halt wieder auf Skien. Und ich wollte nochmal mit ihm einfach hin, also so ein bisschen Skifahren diesen Winter. Weil als wir losgefahren sind in Obertauern, war er genau da, wo ich ihn eigentlich haben möchte. Mhm. Also das lief echt gut. Und deshalb wollte ich nochmal mit ihm hin hier und anfangs ein bisschen steif, ein bisschen einseitig und dann habe ich ihn einmal kurz erklärt, also das, was ein Norddeutscher seinem Sohn halt über Skifahren erklären kann und dann lief das gut, aber wie gesagt, das ist ja halt auch sehr, sehr anspruchslos, das Niveau und die Berge und von daher, aber es ist schön, es ist, wie gesagt, so ein kleines, sehr winterlich hier noch und was ich aber sagen muss, was mir gestern schon bei der Anreise aufgefallen ist, wann gab es hier kürzlich dieses Sturmtief hier im Norden? Ist das 4 Wochen her, 3 Wochen her?
Ja,
ich weiß noch,
kurz nach Weihnachten.
Also, Schleswig-Holstein hat gar nichts abgekriegt, aber der Süden von Niedersachsen. Und hier, also was hier an Tannenbäumen entwurzelt, hier noch liegt in den Wäldern, also Wahnsinn. Da siehst du richtig so eine Schneise hier. Und ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich nur dieser Wintersturm oder Winterorkan vor wenigen Wochen gewesen sein muss.
Ja. Man weiß es nicht, aber man ahnt, dass es so gewesen ist. Ja. Heiko, ganz.
Aber ansonsten übrigens hier, ich meine, du, als ich dir sagte, ich bin in Braunlage, da klangst du ja so, als wenn du das noch nie gehört hast.
Habe ich nicht.
Hier gab es bis 2014 sogar noch die Wurmbergschanze. Hier gibt es noch andere Schanzen, aber die Wurmbergschanze, die gab es und hier waren sogar bis 2011 wurden hier internationale Skispringen, je nachdem, ob das Wetter halt es ermöglichte, ausgetragen. Und das muss selbst halt damals zur Zeit des Kalten Krieges und das war so, also der Brocken, der höchste Berg ist hier in absoluter Sichtweite und direkt am Brocken waren auch die ehemaligen Grenzanlagen der DDR. Also das war, als ich das gestern gelesen habe, habe ich gedacht, oha, das überrascht mich aber schon. Und dann gibt es hier noch die Eishalle von den Harzer Falken, das ist hier in Braunlage, das ist das Eishockey-Team, die spielen in der 3. Liga, hatten gestern Abend gegen Crocodiles Hamburg gespielt, da spielt, und einige wissen das vielleicht, Christoph Schubert, mehr als 300 NHL-Spiele 2007 im Stanley Cup-Finale mit Ottawa gegen Anaheim gewesen und der war hier gestern Abend zu Gast und in der Eishalle, das ist so eine halboffene, finde ich immer ganz, ganz, ganz schön sowas, da gab es in den 60ern, 70ern und bis zu den 80er Jahren noch internationale Eishockeyturniere. Also ich finde, dass hier, man kriegt so ein bisschen so einen Eindruck, wie das so halt auch so im deutschen Mittelgebirge einfach halt ist, so wintersportmäßig. Ne? Also wie gesagt, hier wird sehr, sehr viel gerodelt, was denn?
Es ist, Heiko, entschuldige, ich bin auf einem Hang groß geworden, skifahrerisch, und man sieht es leider immer noch. Da sind meine Eltern und ich aus der Steiermark rauf auf die Pack gefahren oder aufs Gabel gefahren und da waren 2 Lifte, das war schon Wahnsinn, wenn es 2 Lifte gehabt hat. Und ja, man muss es so lernen. Und das Schöne am Skifahren ist, finde ich, wenn du sagst, du hast Ryan am letzten Tag in Obertauern so weit gehabt, dass es wirklich gut war, der Körper vergisst das nicht. Es braucht vielleicht eine Abfahrt oder zwei, aber das ist das Schöne. Tennis musst du üben. Beim Skifahren, da erinnert sich der Körper dran.
Also ich meine, wenn wir hier auch an unsere norddeutschen Hörer, die wissen das wahrscheinlich alle und ich weiß es jetzt auch, man sollte natürlich die Wochenenden vermeiden, weil, wie gesagt, da kommen Leipzig, Berlin, Hannover, die kommen alle hierher und Hamburg sowieso. Also wenn es geht, unter der Woche hat man, glaube ich, hier richtig was. Also dann kann man hier richtig, richtig schön fahren und ist auch schön, also mit oben da ist die Wurmbergalm und da hat man einen tollen Ausblick. Und wie gesagt, darf man nicht vergessen, das ist Mittelgebirge, ganz klar. Aber ich vergleiche das ja auch gar nicht mit den Alpen. Und das hat schon was. Was mich ein bisschen gewundert hat, da auf der Alm, da lief kein Fernseher, da war gar kein Fernseher. Ich habe gedacht, okay, da können wir dann schön mal, keine Ahnung, Erbsensuppe oder einen Schnitzel oder so essen und irgendwie was Olympia gucken. Aber da war leider überhaupt nichts. Nicht mal VfL Wolfsburg oder Hannover 96.
Gut, da hat man heute auch nicht so wahnsinnig viel. Ja, da hat man heute auch nicht so wahnsinnig viel versäumt. Die Hannoveraner mit Glück, muss man sagen, wobei es waren abseits, dass der erste FC Köln ja, wieder mal dank Videoschiedsrichter. Also Wahnsinn.
Genau, die konnten an der zweiten Bundesliga-Konferenz dann noch gehört hier, also dann durch den Ort ging nachher und hörte vom Tor in Köln. Und dann sagte Sabine Töpperwien, aber es könnte Risse im Abseits gewesen sein und dann Videobeweis. Und seitdem steht für mich fest, es gibt viele Gründe, warum es der erste FC Köln nicht schaffen will. Aber ein Grund ist auch, der Fußballgott will uns einfach nicht in der Bundesliga.
Das ist richtig, weil es gab davor nämlich zwei Situationen, wo abgepfiffen wurde und wo es kein Abseits war. Da hätten vielleicht Tore draus entstehen können, vielleicht auch nicht, aber das ist wirklich das Pech, das der erste FC Köln hat. Und ich fühle mit dir, Heiko, fantastisch. Geht's morgen nochmal auf die Piste, natürlich.
Ja, doch morgen und dann irgendwann, wir haben extra bis morgen Abend die Skier ausgeliehen und dann abends geht zurück, Frau und Tochter einsammeln.
Wo sind die?
Und dann Rainer Ferien jetzt an der internationalen Schule und dann geht's ab nach Timmendorf an die Ostsee.
Das Großartige ist...
Das können Sie nicht nur in L.A. an einem Tag Skifahren oder war das San Francisco, ne? Lake Tahoe Skifahren und dann ans Wasser, das können wir Norddeutschen auch. Ja, Frauenlage und dann abends nach Timmendorf.
Mir gefällt noch besser der eine Typ, der in, wo war es, also ich glaube, er ist in New York, ist er Skifahren gegangen, dort wurde er als vermisst gemeldet und 5 Tage später hat man ihn in Sacramento auf einer Skipiste, was Sacramento, ich weiß nicht, auf jeden Fall Cross-Country wiedergefunden. Schaut das nach, schreibt uns, wie die Geschichte war. Der großartige Heiko Ulder, wir freuen uns mit dir, dass du das Skifahren auch für deinen Sohn entdeckt hast, denn ich habe wirklich gedacht, der wird jetzt nur Eiskunstläufer, aber nein, das wollen wir nicht, Heiko. So, das war's für heute. Danke, Heiko, danke, Johannes, danke, Saskia. Bis morgen.
Das war Olympia Fast Daily. Die Extravaganza von sportradio360.de zu den Olympischen Winterspielen 2018. Versäumt nicht die Daily Nuggets und vor allem nicht die Big Show. Und in Baron Pierre de Coubertins Namen folgt uns endlich auf Twitter und Instagram. Aber wirklich.